Ja, meinen gnädigen Gott, ist das nicht gut? Begeisterung hält sich in Grenzen irgendwie hier. Ihr schlaft wohl, was? Ja, ich weiß, wir sind ruhige, entspannte oder auch nicht so entspannte Norddeutsche und übermäßige Begeisterungsstürme haben ja auch immer auch so ihre negativen Seiten. Aber manchmal müssen wir das auch überwinden und dem Jubel gebührt, Jubel zukommen lassen, oder? Nee, nicht gekünstelt, natürlich nicht. Aus der Freude und Freiheit heraus, Uli. Natürlich. Aber das ist es. Wir wollen danach suchen, wir wollen darum bitten, wir wollen dafür beten, dass Gott uns die Herzensaugen öffnet, ne, wie unsere Schwester gebetet hat, für seine Heiligkeit, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben. Wir wollen auch beten, aber auch, dass er die Augen öffnet uns für seine Gnade, dass wir jubeln vor Freude. Wir wollen uns ausstrecken danach, dass Gott uns hilft, in das Unsichtbare hineinzuschauen, weil wir so mit unseren Augen beschäftigt sind, mit dem, was wir sehen. Aber Gott zeigt sich auch immer wieder. Er zeigt uns auch, er führt uns vor Augen, dass er der Herr ist. Er führt uns vor Augen, dass er heilig ist. Er führt uns vor Augen, dass er gut und gnädig ist. Und das ist das, was Jesaja erlebt hat, was wir letzte Woche gelesen haben in Jesaja 6. Dass er den Herrn auf dem Thron gesehen hat. Den Lobpreis der Engel, die Anbetung der Engel. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und wie es ihn hat verstummen lassen. Wie er gemerkt hat plötzlich, ich müsste einstimmen mit den Engeln. Ich müsste genau da mitmachen. Aber wie kann ich mit unreinen Lippen das Lob des Herrn singen? Und Gott erbarmt sich seiner und sendet den Engel, dass er ihn reinigt durch diese glühende Kohle und ihm sagt, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Es ist wie dieser wunderbare Moment, als die Frau, die unreine Frau, diesen Zipfel von Jesus Gewand berührte und ihre Unreinheit wich. Plötzlich war sie rein, plötzlich war sie heil. Und Jesus sagt, hey, lauf nicht weg, lass uns anschauen, lass dir zusprechen. Tochter, du bist nicht mehr eine unreine Frau, du bist Gottes Tochter, du bist Gottes Sohn, Gottes geliebtes Kind. Du hast das Reine berührt und bist gereinigt worden. Dein Glaube, dass du mir vertraut hast, dass du im Vertrauen in deiner Unreinheit dich an mich gewandt hast, dich an mich gehängt hast, dass du dich ausgestreckt hast und mich berührt hast, das hat dich gerettet. Deine Schuld ist gewichen, deine Sünde ist gesühnt. Merkst du nicht? Spürst du es nicht? Paulus sagt, verachtest du seine Langmut und Güte? Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet. Er ist so gut. Und er möchte dich ziehen, dass du den Mut gewinnst, deine Hand auszustrecken, um ihn zu berühren. Er ist gekommen, um dich zu berühren. Ja, und wenn du selbst die Kraft nicht hast, wenn du den Arm nicht ausstrecken kannst zu ihm hin, wenn du vielleicht nur schreien kannst und wenn du vielleicht noch nicht mal schreien kannst, so ist er dennoch da. Er ist gekommen in diese Welt, um sich auszustrecken, um seine Hand auszustrecken, um dich zu berühren. Wie er den Aussätzigen berührt hat und gereinigt hat. Wir sind alle hier. Menschen mit unreinen Lippen, mit unreinen Herzen. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich darin, dass Gott uns liebt und sich ausgestreckt hat, sich ausstreckt nach zu uns. Ja, und er hat schon sein Heilungswerk angefangen. Er hat dich berührt, er hat mich berührt und hat uns gereinigt. Wie wunderbar, dass ich ein geliebtes Kind Gottes sein darf, dass meine Schuld gewichen ist, dass meine Sünde gesühnt ist. Durch Jesus ist meine Sünde gesühnt. Er hat sie gesühnt am Kreuz von Golgatha. Und es streckt sich aus nach jedem hier, der hier ist, jedem, der irgendwie zuhört. Ich möchte dich berühren und möchte dich reinigen. Ich möchte dich heilen. Ich möchte dich zurückführen in diese Liebesbeziehung, in diese heilige Gemeinschaft. Und wir steigen jetzt ein in Jesaja 7. Und es ist plötzlich irgendwie eine ganz andere Situation hier. Es geschah in den Tagen des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Da zog Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn des Remalia, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen es. Aber er konnte nicht gegen es kämpfen. Es ist hier ein Zeitsprung von dem, was Jesaja berichtet über diese unfassbare Begegnung mit Gott im Todesjahr des Königs Usia, springen wir zeitlich in die Zeit, wo Ahas König war. Und das ist der Enkelsohn von Usia. Wir haben von Usia gehört, dass er, weil er sich erhoben hat, sich angemaßt hat, im Tempel die Dienste des Priesters zu übernehmen, hat Gott ihn geschlagen mit Aussatz. Und er musste sich zurückziehen. Und sein Sohn musste übernehmen die Regierungsgeschäfte, schon bevor er gestorben war. Und dann kam auf Jotam, den Sohn Usias, der ein guter König war, ein König, der Gott gesucht hat, wie Usias getan hat in seinen Anfangsjahren. Aber auch er starb und danach wurde sein Sohn Ahas König. Und Ahas war ein ganz anderer König. Wir wollen nur mal ein paar Verse lesen in 2. Chronik 28. Da steht, 20 Jahre alt war Ahas, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Sondern er ging auf den Wegen der Könige von Israel. Na, ich erinnere nochmal, in dieser Zeit war das Volk Israel geteilt in zwei Staaten. Es gab ein Königreich im Süden, das Königreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Dort herrschten die Könige, die Nachkommen Davids und Salomos. Hier der König Ahas. Und es gab im Norden das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria. Und die Könige in Samaria, die wechselten ständig. Es gab keine durchlaufende Dynastie, sondern es gab immer wieder einen Aufstand. Und dann hat sich einer zum König gemacht und hat den anderen abgesetzt und so weiter und so weiter. Und dieses Königreich war von Anfang an auf war schlecht gegründet. Dadurch, dass der König, der das gegründet hatte, von Anfang an, um die Israeliten abzuhalten, nach Jerusalem zu ziehen, wie das Gesetz Gottes es gesagt hat, um Gott anzubeten, um die Feste dort zu feiern, weil er nicht wollte, dass die immer ständig da in dieses Südreich hineingehen, weil sein Reich ein Konkurrenzunternehmen war, hat er eigene Heiligtümer errichtet, im Süden eins und im Norden eins, und hat dort auch Götterstatuen oder hat dort Götterbilder aufgestellt. Und das ist das, was immer wieder im Königsbuch kritisiert wird an den Königen von Israel, von diesem Nordreich. Deswegen sagt er, er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David, sondern er ging auf den Wegen der Könige von Israel. Er hat sich also an dem orientiert, was da im Norden ablief. Und das zeigt sich immer wieder in Ahas Leben, dass er sich an dem orientiert. Er ist ein Politiker, er ist ein König in einer sehr speziellen politischen Situation. Und zwar in einer Situation, das werden wir noch weiter sehen im Verlaufe der ganzen Geschichte, werden wir sehen, es ist eine Situation, wo es eine Weltmacht entsteht. Vielleicht das erste Mal in der Geschichte. Das Assyrerreich, das Reich der Assyrer, das seinen Ursprung hat in Ninive, im Norden des Irak ist das heute. Und von dort aus haben sie mehr Macht und Einfluss gewonnen über Jahre, Jahrhunderte, bis sie jetzt eigentlich zu diesem Punkt kommen, wo ihr König, der um 750 herum zur Herrschaft kommt, Tiglath-Pileser wird er auch genannt, oder an anderen Stellen mit seinem babylonischen Namen Pul. Aber Pool war nicht so cool. Und er war in gewisser Hinsicht cool, weil er eine Weltmacht gegründet hat sozusagen. Er hat die Macht dieses Reiches ausgedehnt bis in den Norden der Türkei hinein. Heutige Türkei, Nordosten der heutigen Türkei, Syrien. Ja, bis hin zu den Grenzen Ägyptens. Und da ist dann ja auch Israel betroffen. Bis hin zu den Arabern runter. Also es waren der ganze Mittlere oder Nahe Osten, je nachdem, wie man das so beschreibt, war dieses Königreich am Ende seiner Herrschaft, am Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus, auch seine Nachfolger, die haben ein riesiges Weltreich gegründet. Und Ahas war König in dieser Zeit, wo er seine Herrschaft ausgebaut hat und wo er insbesondere seine Herrschaft ausdehnen wollte auf dieses Gebiet Israel auch. Und wir sehen andere Königreiche hier, die genannt werden in Jesaja 7. Und zwar sehen wir Rezin, den König von Aram, das Aramäerreich. Er war König in Damaskus. Diese Stadt gibt's heute noch. Zum Teil. Sie ist sehr zerstört. Ah. Marius erzählt, dass der eine Pastorenbruder, der Bry, ist mit ein paar anderen Geschwistern dort unterwegs und ihr könnt echt für sie beten. Na, sie erleben viel Gutes, viele gute Möglichkeiten, Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Aber das Land ist schlimm verwüstet. Syrien. Wegen dem Krieg und wegen dem Erdbeben. Und der König von Aram, Rezin hier, er hat durchaus Macht entfaltet in dieser Zeit. Er hatte eine gewisse Machtposition erreicht. Und dann war da noch Pekach, der Sohn des Remaja, König von Israel in Samaria. Und hier steht in Jesaja 7, dass die beiden Könige sich zusammengetan haben gegen das Südreich Juda. Warum haben sie sich zusammengetan? Der Hintergrund ist der, dass sie eigentlich eine Koalition auch mit dem Südreich Juda zusammenbilden wollten. Eine Koalition der Willigen, die gegen die Machtentfaltung dieses Potentaten, gegen dieses Assyrerreich. Das Assyrerreich, wie gesagt, wollte seine Macht immer weiter ausweiten, bis hin nach Ägypten hinunter. Und sie wollten dagegen stehen und sagen, wir wollen unsere Eigenständigkeit behalten, wir wollen diesen Macht aus, die wollen immer mehr Macht haben, wir wollen dagegen stehen. So anders ist die Welt heute nicht, oder? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Na? Und die einen versuchen es so und die anderen versuchen es so und jeder versucht so seine Macht zu entfalten, zu erweitern. Und da bilden die einen und die anderen Koalitionen. Und Ahas war irgendwie nicht dabei, er war nicht dafür, er war nicht auf dieser Ebene. Er dachte sich, nee, da will ich nicht mitmachen bei dieser Sache. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir uns auf. Und sie hatten einen Plan, das werden wir gleich noch lesen, warum sie denn überhaupt dahin gezogen sind nach Jerusalem. Hier steht am Anfang in Vers 1 einfach nur, dass sie nach Jerusalem zogen zum Kampf gegen es. Und quasi sozusagen wie ein Spoiler vorweggenommen, sie konnten es nicht schaffen. Sie haben es nicht geschafft. Sie konnten Jerusalem nicht einnehmen. Sie konnten ihren Plan nicht zu Ende führen. Wenn wir jetzt weitergehen in den nächsten Versen, dann gehen wir sozusagen ein Stück zurück. Dann sind wir noch nicht am Ende angelangt, sondern da sind wir erst dabei, wie diese ganze Situation sich zuspitzt und die Truppen sich sammeln und die Anspannung steigt. Was sollen wir jetzt machen? Vers 2. Als nun dem Haus David gemeldet wurde, Aram hat sich auf dem Gebiet von Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Angst kommt auf. Angst kommt auf. Angst vor Krieg. Wie heute. Menschen haben Angst vor dem Krieg. Und es ist nicht berechtigt? Ja, es ist berechtigt. Krieg ist furchtbar. Krieg ist so zerstörerisch. Und wenn sich dann ein Heer sammelt, um gegen dich, gegen dein Land, gegen dein Volk zu kämpfen, ja, dann kommt Angst hoch. Wir dürfen hier aber die ganz politische Situation nicht verwechseln mit dem, worum es Gott eigentlich hier geht. dieses Volk und diese Menschen, um die es hier geht, das sind nicht, das ist nicht einfach irgendein Volk, nicht irgendein Land, sondern das ist Gottes Augapfel. Es ist sein Volk. Es ist sein Land. Und es ist dieses Volk, was er aus Ägypten herausgeführt hat, damit sie dort wohnen. Und es ist für uns Christen heute vor allen Dingen, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht missverstehen. Gott will uns hier nicht was von Politik erzählen, sondern er will uns etwas über einen Kampf erzählen, der tobt. Nicht in der sichtbaren, sondern in der unsichtbaren Welt. Paulus sagt uns in Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und das ist das, was der Teufel immer wieder versucht. Er versucht uns immer wieder im Kleinen, in der Familie, in der Nachbarschaft. Er versucht uns immer wieder in Kämpfe hineinzuverwickeln, dass wir das aus dem Auge verlieren und wir dann anfangen zu kämpfen gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Weil wir meinen, der Kampf hier findet statt zwischen Gut und Böse. Und ich bin ja nie der Böse. Ich bin immer der Gute. Ich und die meinen, wir sind immer die Guten. Und die anderen sind die Bösen. Aber das ist nicht der Kampf, den wir kämpfen als Christen. Wir kämpfen den Kampf, der geistlich ist. Und da wissen wir von Paulus, der Kampf, der fängt schon hier an, hier drin. Zwischen Fleisch und Geist. Da gibt es in mir etwas, was auf der falschen Seite ist. Und Paulus sagt, für einen, der Jesus Christus angehört, der Christus als seinen König angenommen hat, für den ist es ganz klar, ich habe die Seiten gewählt. Ich habe mein Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Ich folge nicht mehr dem anderen König, dem Fürsten dieser Welt. Mag folgen, wer folgen will. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Er ist mein König, der Gekreuzigte, der gelitten hat in dieser Welt. Das ist mein König, der sich selbst hingegeben hat für mich, für meine Sünde. Der gekommen ist, um für seine Feinde zu sterben, denn ich war sein Feind. Diesem König folge ich. Und in seinem Sieg, in seinen Kampf will ich eintreten. Wenn wir Epheser 6 lesen, das ist so wichtig. Das fängt damit an, die Waffenrüstung Gottes, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, nicht in deiner eigenen Kraft, nicht in deiner eigenen Stärke, nein, durch meinen Geist, sagt der Herr. Nicht durch Kraft oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Durch meinen Geist will ich meinem Volk helfen, will ich mein Volk retten, durch meinen Geist. Durch meinen Geist will ich mein Volk von Angst befreien, nicht durch Macht oder Kraft. Sondern durch meinen Geist will ich von Angst befreien. Wie kann ich angesichts dieser furchtbaren Bedrohung ruhig sein? Wie kann ich Frieden haben in mir? Wie konnte dieser Mann angesichts eines Sturmes mitten auf dem See in einem Boot, was zu unterzugehen droht, wie konnte der ruhig sein und schlafen? Weil er ruhte im Heiligen Geist und wusste, mein Vater hat alles im Griff. Er sitzt auf dem Thron, hat alles unter Kontrolle. Ich kann ihm vertrauen. Und darum geht es hier, Geschwister. Er sagt, als eben diese Angst aufkam in Vers 3, der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub. Ein interessanter Name, würde keiner von uns heute sein Kind so nennen, ne? Shear-Jashub. Naja, ist ein hebräischer Name, also ist nicht so üblich in Deutschland. Shear-Jashub, was bedeutet dieser? Die Namen haben ja Bedeutung und hier dieser Name hat auch eine sehr wichtige Bedeutung. Ein Rest kehrt um. Werden wir uns noch mit befassen, in Kapitel 10 taucht das nochmal wieder auf. Die Kinder von Jesaja, die hatten besondere Namen und das gehörte mit. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, und die Namen dieser Kinder, sie hatten eine Bedeutung, sie hatten einen Dienst, so wie wir heute gehört haben. Aviel, ne? Mein Gott ist, mein Vater, nee, wie heißt es? Mein Vater ist Gott. Der ist schon ein geborener Evangelist mit seinem Namen. Ja, ist so. Na, die Leute, die werden ihn ständig einfach, Aviel, das ist aber ein komischer Name. Und dann wird er immer seinen Namen erklären müssen. Und wie gesagt, das Gebet ist, dass er das schon früh in seinem Leben erkennt und mit Stolz, mit Freude davon erzählt. Von dieser Gnade, die er empfangen hat, schon mit seiner Geburt sozusagen, von seinen Eltern diese Gnade vermittelt bekommen haben. Ja, ich habe einen Vater und das ist Gott. Na, und dann kannst du davon erzählen, ne? Wie wunderbar, was für einen wunderbaren Vater du hast. Also, dieser Sohn hieß aber Shear-Jashub und das war sicherlich nicht so eine einfache Botschaft. Ja, Jesaja hatte nicht so eine einfache Botschaft. Wir haben gelesen letztes Mal, ne? Und Ahas, ja, er war kein guter König. Er war nicht auf Gott ausgerichtet, obwohl er der König Israels war, eingesetzt dafür, das Volk im Sinne Gottes zu leiten, zu führen. Täglich im Gesetz des Mose zu lesen, sollte er. So steht es geschrieben in 5. Mose 17. Hat er bestimmt nicht gemacht. Nein, er hat sich ausgestreckt danach, okay, was ist erfolgreich in dieser Zeit, in dieser Welt? Na, wo kann man sich orientieren? Wo kann man? Und er ist alle möglichen Wege gegangen, werden wir vielleicht noch sehen, aber trotzdem ist Gott gnädig. Er sieht das Volk Israel, es ist immer noch sein Volk. Und dieser König, ja, er ist ein Nachkomme Davids. Um Davids Willen wendet er sich diesem König zu. Und Vers 3, der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes und sage ihm. Er sendet Jesaja und seinen Sohn zu Ahas. Er lässt Ahas nicht einfach ins Verderben laufen, sondern er sendet Jesaja. Mit welcher Botschaft? Was würden wir denken? Ahas, kehr um von deiner Gottlosigkeit, von deinem Götzendienst, damit Gott sich erbarmt. Nein, was sagt er? Hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden Stummeln, diesen qualmenden Holzstücken, nämlich vor der Zornglut Rezins und Arams und des Sohnes Remaljas. Was sagt er hier? Na, der Zorn, der glühende Zorn, ne? Wir kennen diese Ausdrücke, ne? Wie ein Feuere, ne? Der feurige Zorn, ein Feuer. Zorn ist ein Feuer. Und Gott sagt, also dieses Feuer, das sind einfach nur so qualmende Holzstückchen, ne? Wo das Feuer schon längst ausgegangen ist. Es qualmt noch so ein bisschen, aber da brauchst du keine Angst vor diesen Stummeln haben. Keine Angst. Denk dran, Gott sitzt auf dem Thron. Fürchte dich nicht. Warum fürchtet sich Ahas denn? Weil er Gott nicht kennt. Weil er Gott als den, der auf dem Thron sitzt, nicht vor Augen hat. Deswegen fürchtet er sich. Weil Aram Böses gegen dich beschlossen hat, ebenso wie Ephraim und der Sohn des Remalia, indem sie sagen, lasst uns gegen Juda hinaufziehen und ihm Grauen einjagen und es für uns erobern und dort den Sohn des Tabeal zum König machen. Aha, sie wollten also Ahas absetzen und einen für sie angenehmen König dort installieren. Die Wege der Macht, die politischen Winkelzüge, das ist immer noch dasselbe. Einem dann irgendwo als Staat, ne, man möchte irgendwo seine Geschäfte machen, man möchte, ne, eine Hand wäscht die andere und dann versucht man irgendwo auf irgendeinem Wege, sei es gewaltsam oder sonst irgendwie, ein Regime zu installieren, was irgendwie meinen Ansprüchen dann oder was mir dann passt. Die politischen Winkelzüge sind immer dieselben. Aber was sagt Gott dazu? Er sagt, guck mal, David ist eingesetzt als der Gesalbte des Herrn. Du hast einen König, der eingesetzt ist. Und er soll im Vertrauen auf Gott regieren. Er soll im Gehorsam gegenüber Gott regieren. Er soll Gerechtigkeit schaffen im Volk. Er soll Gott repräsentieren. Und hier will eine Macht von außen kommen und diesen König absetzen und sich stattdessen, da soll ein anderer König drauf. Und das Heilsversprechen ist, ja, wir werden es, zusammen schaffen wir es. Zusammen schaffen wir es gegen diese Großmacht, die da ankommt und uns einnehmen will. Wir werden uns stark machen. So spricht der Herr. Es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Gott hat sein Urteil gesprochen. Es wird nicht zustande kommen. Denn das Haupt von Aram ist Damaskus. Und das Haupt von Damaskus ist Rezin. Und noch 65 Jahre, dann ist Ephraim zerschlagen, dann ist es kein Volk mehr. Und das Haupt von Ephraim ist Samaria. Und das Haupt von Samaria ist der Sohn des Remaja. Das sind diese Länder und das sind ihre Könige und das sind ihre Hauptstädte und das sind, aber du, was ist dein Haupt? Was sagt Paulus? 1. Korinther 11 sagt er, das Haupt eines jeden Mannes ist Christus. Ich frag dich, Mann. Wer ist dein Haupt? Wer ist dein König? Wem folgst du? Ist es Christus? Es soll Christus sein. Für alle, die ihm gehören, gibt es nur eine Antwort. Ja, Christus ist mein Haupt. Und das ist so gut, so gesegnet. Und dadurch wirst nicht nur du gesegnet, Mann, sondern deine Frau, deine Kinder, die Menschen um dich herum, auf der Arbeit. Wenn Christus dein Haupt ist, dann stehst du unter dem König der Könige, unter dem König, der sein Leben für alle Menschen gegeben hat, um ihr König zu sein. Er ist dein Haupt. Und ja, Jesaja prophezeit hier noch 65 Jahre, dann ist Ephraim zerschlagen. Es kam sogar noch viel früher, das Gericht über Samaria. Nur etwa 12 Jahre später wurde Samaria von den Assyrern dieser Großmacht, Tiglath-Pileser, nee, sein Nachkomme, sei Manasse, der hat Samaria dann, weil sie sich eben gegen ihn aufgelehnt haben, er hat die platt gemacht. Und er hat das ganze Volk ausgetauscht. Er hat so eine richtige krasse Geschichte gemacht, von wegen, dass er da Leute deportiert hat und wieder andere Leute dorthin gebracht hat, um das richtig schön zu vermischen, damit die Eigenständigkeit des Volkes zerstört wird. Kennen wir auch irgendwo her, ne? Ist alles nicht unbekannt, diese ganzen Maßnahmen. Hat Hitler so gemacht. Die Deutschen haben es so gemacht. Na? Wird immer so gemacht. Wie kann ich meine Macht sichern? Na? Aber das sind nicht die Wege Gottes, Geschwister. Gottes Weg ist, dass er alle Menschen einlädt. Hey, hier ist mein König. Willst du ihn nicht annehmen? Dann komm hinein in das Königreich Gottes. Werde ein Bürger des Himmels. Noch 65 Jahre, dann ist Ephraim zerschlagen. Wisst ihr, diese ganzen Reiche, die kennen wir gar nicht mehr. Wir sagen, ja, Aram, Assur, keine Ahnung. Ja, warum? Keine Ahnung. Kommt und geht wieder. Bleibt nicht. Das bleibt alles nicht. Auch Deutschland bleibt nicht, Geschwister. Ich muss euch leider diese Botschaft sagen. Deutschland bleibt auch nicht. Nichts bleibt. Die USA bleiben nicht. Russland bleibt nicht. China bleibt nicht. Indien bleibt nicht. Bleibt alles nicht. Irgendwann wird einer kommen und wird sich auftun und ein Weltreich errichten, was es noch nie gegeben hat in der Form. Aber auch das bleibt nicht. Sondern dann kommt dieser kleine Stein, wie Daniel sagt, und wird alles zum Einsturz bringen. Der Herr wird kommen und wird das Reich Gottes auf Erden aufrichten. Ein Reich, wo Gerechtigkeit regiert. Ein Reich, in dem der König der Liebe, der sich selbst hingegeben hat, regieren wird. Und alle die, die ihm gefolgt sind und ihr Fleisch gekreuzigt haben und dem König dieser Welt eine Absage erteilt haben, dem Fürsten dieser Welt. Und damit endet das hier. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Was ist der Umkehrschluss? Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube ist das, was bleibt. Das sagt Paulus. Was bleibt in dieser Welt? Nichts. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist das, was bleibt. Königreiche kommen und gehen. Aber unser König, er bleibt. In Ewigkeit. Menschen kommen und gehen. Aber das Wort unseres Herrn und seine Gnade und seine Barmherzigkeit, unser Vater, er bleibt. Und alle seine Kinder. Und wenn wir machtlos sind in dieser Welt, wenn wir schwach sind, wenn wir unterdrückt sind, wenn wir leiden, wenn wir unser Leben verlieren, dann ist es nur der Weg, den wir unserem Herrn nachfolgen. Aber er ist auferstanden und er kommt wieder. Und mit ihm alle, die zu ihm gehören, alle, die gelitten haben, alle, die gequält wurden, die unterdrückt wurden, um seines Namens willen. Sie werden alle wiederkommen. Wir werden alle wiederkommen. Mit ihm regieren. Eine ganz andere Herrschaft. Aber dazu gehört es, Geschwister, dazu gehört es, dass wir den Götzen absagen. Ahas hat das nicht gemacht. Und die Botschaft geht so wunderbar weiter. Ne? Ich würde gerne noch weiterlesen, aber die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Machen wir nächstes Mal. Es geht so wunderbar weiter, ne? Wodurch Gott Sieg schenkt durch ein Baby. durch ein Baby. Geboren von einer Jungfrau. Was für eine krass idiotische Geschichte. Ja, also so sagt die Welt, weißt du? Der Fürst der Welt lacht sich ins Fäustchen. Die Leute spotten und lachen heutzutage. Ja, Jungfrauengeburt, haha. Ne? Aber Gott baut dadurch sein Reich. Gott gebraucht das, dieses wunderbare Baby, dieses schwache, kleine Wesen, um den Sieg zu erringen. Dieser schwache Mensch, der am Kreuz von Golgatha hing, die Größe. Gott ist in seiner Schwäche stärker als alle Macht dieser Welt. Seine Liebe sprengt Ketten. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Mittendrin in dieser Zeit des Krieges, wo Kriegsgeschrei und Kriege und Kriegsgerüchte überall in dieser Welt umhergeistern, vertraue auf den Herrn, nicht auf irgendwelche politischen Winkelzüge, auf die eine oder andere Politik. Wisst ihr, die Politiker, sollen für sie beten. Ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wie ich handeln sollte, wie ich handeln würde. Und lass uns beten und uns um die kümmern, die unter die Räder geraten. Lass uns sie aufheben, die ermutigen, die so niedergedrückt und niedergeworfen werden in diesen furchtbaren Zeiten. Aber lass uns unserem König treu sein und treu bleiben. Und lass uns nicht in die falschen Kämpfe verwickeln lassen. Wir wollen uns nicht fürchten, weil unser Gott auf dem Thron sitzt. Vater, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir ja solche kleinen, geliebten Kinder sein dürfen, die auf den Arm ihres Vaters getragen werden. Wenn irgendwas quer liegt im Darm, dann werden wir schön gewippt und gejuckelt. Es ist so gut, dass du unser Vater bist. Es ist so gut, Jesus, dass du unser König bist. Ja, und wir wollen uns entscheiden gegen alle Unruhe unseres Fleisches, gegen alles Aufbäumen unseres Fleisches. Wir wollen unser Fleisch kreuzigen und dir vertrauen und dir glauben, dass du es gut machst mit uns in dieser Zeit. Dass du der Retter bist für dein Volk, für deine Gemeinde. Dass du auch der Retter bist für alle, die dazukommen. Herr, deine Liebe ist so groß. Du hast deine Liebe erwiesen darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wie wunderbar, Herr, dass wir als deine Feinde nicht verloren gegangen sind, sondern dass du uns gerettet hast und in dein Reich gezogen hast. Herr, so beten wir, dass du in dieser Welt noch eine reiche Ernte einbringst, Herr, und viele Menschen dich als ihren König erkennen und annehmen, dich als ihren Vater erkennen und annehmen. Amen.